Kunst, die bewegt. Gespräche, die inspirieren. Ideen, die unsere Zeit prägen.
Ich werde ja ständig missverstanden, so habe ich den Eindruck, aber absichtlich. Ich glaube, die Politik war immer eine Begleiterscheinung des Theaters und das Theater eine Begleiterscheinung der Politik. Das ist schon bei den alten Griechen so. Das sind eigentlich Geschwister. Aber am Ende sollte immer etwas stehen, ein Zustand der Befriedung, ein Zustand der, ja, vielleicht könnte man sogar Zufriedenheiten, vielleicht sogar Schönheiten nennen.
Was wirklich los ist in der Kulturnation. Der Kulturkompass mit Judith Belfki.
Ist Theater ein Raum für Kunst oder ein politischer Akt? Wir sprechen heute über Kunst, die nicht gefallen will, sondern die etwas verlangt. Haltung, Verantwortung, vielleicht sogar Veränderung. Zu Gast ist dazu ein Künstler, der ganz konsequent behauptet, dass Theater ganz real etwas bewirken muss. Selbst wenn es wehtut. Theatermacher, Regisseur, Autor und Intendant der Wiener Festwochen, Milo Rau. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Hallo, sehr gern.
Ich würde gerne ein bisschen mit einer Gegenthese zu dieser großen Frage anfangen. Kann Theater überhaupt unpolitisch sein oder ist jede Bühne immer schon ein politischer Raum?
Ich glaube, der Kontext ist wie immer, ne, alles. Ich gebe immer gerne ein Beispiel, wenn man Tschechow 1944 in Deutschland spielt, während Krieg herrscht, der Faschismus einen Völkermord begeht an den europäischen Jüdinnen und alles ganz, ganz schrecklich ist, dann ist das die Behauptung eines unpolitischen Raums, dann negiert man etwas, man geht ins Theater, um quasi zu vergessen, was ist. Wenn man das aber heute im Iran tun würde, diese sehr emotionalen Stücke über Liebe, über das Individuum und so weiter spielen, wenn man heute Tschechow in Iran spielt, dann ist es eine Revolution, dann ist es ultrapolitisch. Also man kann eigentlich von der Form her nicht sagen, ob es politisch oder unpolitisch ist. Ich fordere eher, oder was mich interessiert ist, in welchem Raum bewege ich mich, was verändere ich in diesem Raum, wie verhalte ich mich zu diesem Raum. Manchmal verhält man sich ja politisch und das stimmt, das meinen Sie vielleicht, auch wenn man schweigt, stimmt man ja zu dem, was geschieht. Und wenn man etwas sagt, dann ist man immer politisch und wird vielleicht auch missverstanden. Und das ist vielleicht die Problematik, weil man weiß ja oft dann doch nicht, in welchen Kontext das reinfällt. Also gerade bei mir, ich mache ja oft Dinge, vielleicht auch Statements, die in vielen unterschiedlichen Ländern dann publiziert werden, wahrgenommen werden. Wir touren sehr, sehr viel und ich bin dann sehr erstaunt, immer wie zum Beispiel Giuseppe Pellico. Der Fall Pellico ist ein Stück, das ich bei den Wiener Festwochen gemacht habe. Wir sind jetzt durch 15 Länder getourt unterdessen. Wir waren gerade in New York und es wird in jedem Land ganz anders und doch gleich aufgenommen. Für mich war ein extrem schöner Moment, Giuseppe Pellico war an der Aufführung, die wir vor 2 Wochen in New York hatten. Und die hat gesagt, die hat es ja viel besser gemacht als ich, die Schauspielerin, die sie dargestellt hat. Und es war, als wäre eine Gerechtigkeit ihr widerfahren in diesem Stück, für das, was ihr widerfahren ist, wofür sie auch steht, nämlich Missbrauch, die gewalttätige Struktur unserer Gesellschaft, unserer Beziehungen untereinander. Und dann habe ich gesagt, deshalb hat man vielleicht auch das Theater. Es kann auch politisch sein, dass etwas mal besser wird, dass man eine Darstellung sieht, wo man nicht immer nur geschockt zurückzuckt, sondern auch plötzlich sagen kann, das ist gewissermaßen eine Transzendierung dessen, was im normalen Leben passiert. Ganz oft ist Schönheit zum Beispiel extrem politisch. Ich mache ja viel Oper auch und für mich ist die Musik extrem politisch. Ich arbeite jetzt gerade an einer Barockoper. Und ich finde, heute eine Barockoper zu spielen, also das klingt jetzt seltsam, aber kann natürlich unglaublich politisch sein. Und ich glaube, man sollte da sehr aufpassen, dass man nicht denkt, oh, politisches Theater, dann sind die Leute ganz geschockt und denken, jetzt gerät man in so einen linksliberalen Moralraum, wo einem gesagt wird, wie man abstimmen soll. Darum geht es überhaupt nicht. Ich glaube, es ist eher eine Verrückung der Wahrnehmung, dass man plötzlich merkt, wer bin ich eigentlich, was tue ich eigentlich, wie lebe ich eigentlich?
Das erfordert jetzt Auseinandersetzung, das fordert auch etwas vom Publikum, diese Form von Theater, die Sie jetzt ansprechen. Jetzt gibt es auch Menschen, die sagen, mein Leben ist schon irgendwie schwierig genug, anstrengend, herausfordernd genug. Ich möchte eigentlich gerne ins Theater gehen, um all dem zu entkommen, um zu vergessen, um vielleicht auch in eine heile Welt einzutauchen und zu sagen, ich möchte hier einfach ein bisschen Frieden finden. Was sagen Sie diesen Menschen?
Ich glaube, Frieden und Schönheit ist extrem wichtig. Ich bin aber trotzdem ein Freund der Katharsis. Ich glaube, Frieden und Schönheit erreicht man nur durch Dissens, Debatte und vielleicht auch durch einen schmerzhaften Vorgang der Klärung. Aber am Ende sollte immer etwas stehen, ein Zustand der Befriedung, ein Zustand der, ja, vielleicht könnte man sogar Zufriedenheit und vielleicht sogar Schönheit nennen. Es ist ja ziemlich interessant, wenn man sich anschaut, was haben eigentlich die Nazis für ein Kino gemacht. Dann denkt man immer sofort an Leni Riefenstahl, an Propagandafilme. Aber 99% waren Filme, um die Leute vergessen zu lassen, dass jetzt da Krieg herrscht, dass gerade ein Menschheitsverbrechen stattfindet. Also ich glaube, man muss zwischen diesen beiden Polen muss man sich als Zuschauender, aber auch als Theater machen und vielleicht auch in meinem Fall als Kurator bewegen. Ich habe überhaupt nichts, also ich gehe auch abends, bin ich teilweise fertig bin, dann gehe ich jetzt auch nicht nochmal ins Polittheater, sondern gucke mir vielleicht die Netflix-Serie an, die mich dann vielleicht auf eine andere Weise aufwühlt oder befriedet oder wie auch immer. Also es ist tatsächlich ein schmaler Grat.
Sie haben schon angesprochen, Sie rekonstruieren Gerichtsprozesse, arbeiten mit auch ganz realer Gewalt, mit Kriegsgeschehnissen, die Sie in Theaterstücken aufarbeiten. Schreibt das Leben spannendere Geschichten als die Literatur?
Also ich fand es einfach als Regisseur wahnsinnig langweilig, ein perfektes, fertiggeschriebenes Stück zu inszenieren. Also ich mache das lieber selber mit meinem Team zusammen. Shakespeare hat ja auch nicht den Hamlet genommen, es gab mehrere Fassungen, sondern er hat gesagt, ich schreibe meinen eigenen Hamlet aus meinem Leben heraus. Ich finde, im Film Hamlet wird das sehr schön dargestellt, wie ein Künstler sagt, ich bin nicht einfach jemand, der jetzt irgendeinen Text verziert, sondern ich schaffe was. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir das uns wieder erinnern. Wir dürfen nicht einfach Literatur inszenieren. Ich habe letztens hat irgendjemand gesagt, ja, der und der Regisseur, der macht irgendwie Ivanov von Tschechow. Gerade und dann hat ein anderer gesagt, ja gut, aber er ist schon so alt, er kann nicht mehr sprechen, er kann sich nicht mehr bewegen. Und da habe ich gesagt, das ist eigentlich fast besser, weil Ivanov von Tschechow ist so gut, dass es am besten ist, es gibt keine Regie. Und die Schauspieler machen einfach. Aber ich frage mich ja schon, wer bin ich denn als Regisseur? Welche Beziehung will ich nochmal zum Kontext, zu meinen Schauspielern, zu meiner Zeit, vielleicht auch zu meinem eigenen Leben haben? Was will ich eigentlich sehen? Und da glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns erinnern, dass wir nicht nur reproduzieren, sondern auch kreieren müssen.
Woran machen Sie fest oder wie merken Sie, dass ein Stoff, dem Sie begegnen in der Welt, bühnenwürdig ist?
Das ist ganz oft, wird das an mich herangetragen, das geschieht mir. Beispielsweise, ich habe Antigone im Amazonas gemacht, ein Stück, das auch bei den Wiener Festwochen vor 2 Jahren, glaube ich, lief. Da war ich in Brasilien, dann wurden damals noch unter Bolsonaro einige meiner Stücke verboten und dann kam die Landlosenbewegung, die größte soziale Bewegung der Welt, die Gerechtigkeit für die Kleinbauern will, zu mir und hat gesagt, warum machen wir da nicht was Neues, wenn deine alten Stücke nicht mehr gezeigt werden? Dann habe ich gesagt, ja gern. Dann habe ich gesagt, Antigone, da geht es um Land, das ist unser Thema. Unser Thema ist auch traditionelle Bewegung oder Gesellschaft trifft auf moderne Gesellschaft, so Kreon gegen Antigone. Dann habe ich gesagt, okay, hätte ich jetzt nicht gewählt, aber lass uns das mal anschauen. Oder ich lerne einen Schauspieler kennen. Oder ich komme zufällig in eine Stadt, jetzt war ich gerade in Kiew und habe gedacht, da müsste man eigentlich eine Barockoper machen. Das würde total gut passen. Und dann beginne ich mit Menschen von da nachzudenken und zu arbeiten. Das sind oft Prozesse, die gehen über eine Zeit. Da verschwinden auch Stoffe, die ich am Anfang für total wichtig hielt. Also Moskauer Prozesse, da war ich in Moskau, da wollte ich eigentlich eine Rekonstruktion machen der stalinistischen Moskauer Prozesse. Am Schluss wurde es dieses berühmte Projekt mit Pussy Riot, das dann zu meiner Ausweisung geführt hat. Und im Übrigen sind auch Pussy Riot im Lager gelandet. Also man weiß nie, wo es hingeht. Und nochmal, man kann es einfach nicht wissen. Es gibt keinen Trick, dass man sagen kann, Tschechow funktioniert immer. Tschechow kann super funktionieren, Shakespeare kann super funktionieren und es kann total daneben gehen. Also es ist nicht sicher.
Was war in Ihrem Leben zuerst, das Theater oder das Politische?
In meinem Leben, glaube ich, war zuerst tatsächlich die Literatur. Also ich wollte eigentlich immer Autor werden, Philosoph. Ich habe dann Soziologie studiert, ich habe begonnen, Filme zu machen, habe da ein bisschen Konkurs gemacht mit meiner ersten Produktionsgesellschaft und habe dann so ein bisschen zufällig mit Mitte 20 angefangen, Theater zu machen und plötzlich gemerkt, wie schnell man da agieren kann und wie sehr da auch meine verschiedenen Interessen, was tatsächlich auch Begegnung, also Politik im weitesten Sinne ist, das Reisen, die Wirklichkeit, die sich mit Literatur mischt. Man kann Video bringen, man arbeitet kollektiv, aber ganz oft muss man sich auch zurückziehen und allein arbeiten. Und ich habe da plötzlich ein Mischverhältnis gefunden, das mir sehr, sehr gut entspricht. Ich hätte nie zu Hause sitzen können für 4 Jahre, wie das eine richtige Schriftstellerin oder ein Schriftsteller macht und einfach jeden Tag 6 Stunden schreiben für mich alleine und dann abends ins Bett gehen. Das hätte mich verrückt gemacht. Und im Theater hat man das auch, aber das dauert dann ein paar Wochen und dann ist man wieder unter Leuten. Und so war das. Und ich glaube, das Politische hat sich mir aufgedrängt. vielleicht mit dem, was Sie vorher gesagt haben, in seiner Zwangsläufigkeit. Also ich hatte am Anfang gar nicht vor, politisches Theater zu machen. Mein erster Film war eine Verfilmung von einem Thomas Pynchon-Roman, lustigerweise. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, ich habe ja Griechisch auch studiert, habe ich angefangen, Tragödien zu machen. Und dann bin ich so langsam in der Arbeit auch mit Menschen da quasi reingeraten.
Ich würde gerne, bevor wir nochmal auf Ihre Arbeit auch noch zu sprechen kommen und auch über die Widerstände, die sie auslöst in Menschen und in Zuschauern, nochmal ganz kurz den Blick noch weiten. Wenn man sich heute anschaut, wir haben Theater, das Investigativjournalismus auf die Bühne bringt, das ganz reale Dinge verhandelt, das versucht auch aufzudecken, auf Dinge hinzuweisen. Und auf der anderen Seite beobachten wir zumindest in einem Teil der Politik Menschen, die uns vorkommen, als hätten sie eine Rolle einstudiert, als wären sie sozusagen, würden sie da eine Rolle spielen auf dem politischen Parkett. Hat sich da was umgekehrt?
Ja, denke ich schon. Ich glaube, die Politik war immer eine Begleiterscheinung des Theaters und das Theater eine Begleiterscheinung der Politik. Das ist schon bei den alten Griechen so. Das sind eigentlich Geschwister. Also das Theater wird lustigerweise geboren im Moment, wo die Demokratie geboren ist. Wo das Individuum plötzlich merkt, ich muss ja entscheiden, was mache ich jetzt? Und dann werden diese Tragödien geschrieben, um das zu probieren, um das zu üben quasi. In Griechenland war es ja gesetzlich verboten, nicht ins Theater zu gehen. Da musste man Strafe zahlen, wenn man da nicht hingegangen ist. Und das hatte also wirklich eine Einübung ins Politische, war eigentlich das Ziel.
In die Reflexion, in die Auseinandersetzung mit Themen war das...
Ja, so Macht, gedacht, Mann, Frau, Demokratie gegen Diktatur, was ist eigentlich los, wenn die Götter plötzlich nicht mehr da sind? Die sind ja selten nur noch da in den Tragödien, die kommen vielleicht mal im Deus Ex Machina, wenn der Schriftsteller nicht weiß, wie das Stück fertig machen lassen soll, dann lässt er schnell Athena oder sonst einen Gott auftreten. Aber eigentlich sind die Götter in einer grässlichen, fast nihilistischen Weise ja abwesend in griechischen Tragödien. Also all diese Dinge, mit denen diese Menschen und wir heute immer noch konfrontiert waren, dass wir in die Welt geworfen sind und wir auf einer Bühne entscheiden müssen, wie wir leben wollen, ohne zu wissen, warum wir überhaupt leben.
Aber hat sich da was verändert? Zweck? Ist da heute was anders als damals?
Also ich glaube, was tatsächlich anders ist, dass wir natürlich ganz viele andere Medien haben. Also im Griechenland war das ja das Monopolmedium, also es gab kein Fernsehen, kein Internet und so weiter und so fort. Das Interessante ist aber tatsächlich, dass man immer den Tod, also ähnlich wie den Tod der Printmedien, den Tod des Theaters und so, und man merkt, dass natürlich diese Aufmerksamkeitsmedien, diese Kollektivmedien, wo man im gleichen Saal ist, wo man sich für 3 Stunden etwas hingibt, wo das Licht quasi dunkel wird und man etwas gemeinsam kollektiv an etwas arbeitet gewissermaßen, dass das immer noch und eine fast größere Anziehungskraft hat, als vielleicht in dem Moment, wo es das Einzige war. Also wo das Theater ganz viele andere Dinge, finde ich, eben Geschichten erzählen, den Kanon weiterverbreiten und so weiter, ganz viele Dinge erledigen musste, die das Theater heute nicht mehr machen muss, weil Netflix erzählt die besseren, komplexeren Geschichten. Das Fernsehen ist das bessere, eben Investigativmedium, als das Theater und so weiter. Das Theater kann wirklich andere Räume schaffen. Beispielsweise dieses Pellegrin-Stück, das wir gemacht haben, das geht ja über 4,5 Stunden. Und wir haben das in verschiedenen Ländern ausgestrahlt, auch im Fernsehen, also Livestream gewissermaßen. Und da sind die Menschen 4,5 Stunden drin. Und dann wird es aber auch wahnsinnig düster und wahnsinnig kompliziert. Dann hört man plötzlich zum Beispiel diesen Tätern zu und versteht plötzlich, dass wir alle das ja sind. Wir alle sind Pellegrin, wir alle sind aber auch Dominik Pellegrin und diese anderen Männer. Wir alle sind diese Gesellschaft. Wer sind wir eigentlich? Und sich, glaube ich, diese Zeit zu nehmen, gemeinsam, in der ganzen Kompliziertheit und am Schluss Fragen zu haben, also der Vorhang ist zu und die Fragen sind alle offen, hat ja Brecht gesagt, das ist das, was das Theater ist. Das ist das, was mir an diesem Format gefällt und worauf wir, glaube ich, nicht verzichten können.
Jetzt haben Sie relativ schön gesagt, was kann Theater, was andere Medien nicht können? Was kann Theater, was die Politik nicht kann?
Tatsächlich eine wie soll ich sagen, eine Offenheit für andere Meinungen schaffen. Also ich hatte jetzt gerade einen der größten Skandale, würde ich sagen, meiner Laufbahn war Prozess gegen Deutschland. Das haben mehrstellige Millionen Anteil an Zuschauern gesehen und kommentiert, online in Auszügen und so weiter. Und da wurde mir vorgeworfen, warum lädst du Menschen auf die Bühne ein, die rechte oder konservative Meinungen haben? Warum ist da nicht einfach, sind da, also was soll das? Und dann habe ich gesagt, ja gut, das ist ja der Witz am Theater. Also ich will Richard III. Auf der Bühne sehen, aber ich will ihn nicht bei mir zu Hause haben. Aber ich muss ja verstehen, was das ist, dass ich vielleicht nachdenke und denke, ja, einige Dinge stimmen, aber die Lösungen, da muss ich mir was anderes überlegen. Und ich glaube, das ist diese Konfrontation, dieses Konfrontative, was es, wie gesagt, bei Shakespeare gibt, bei den Griechen gibt und vielleicht fast gewalttätige, skandalöse, wo man sagt, nein, diese Meinung, das will ich nicht hören, das ist die Gegenseite, das will ich nicht, man muss sich entscheiden, man muss immer auf einer Seite stehen. Das glaube ich nicht. Also es gibt ja meinen berühmten Brief, den ich geschrieben habe zum Konflikt in Gaza. Letzten Herbst war das. Da war ich in Italien, da war irgendwie mitten im Krieg. Die Flottilla war unterwegs und ganz Italien stand in einem Streik, damit dieser Krieg endet. Und ich habe mich gefragt, warum in den Kunstinstitutionen besprechen wir das nicht? Warum denken wir in den Kunstinstitutionen immer, wir müssen uns für eine Seite entscheiden? Ich habe einen Brief geschrieben, wo ich gesagt habe, die Menschlichkeit hat keine Seite. Ich stehe auf der Seite Israels, ich stehe auf der Seite Palästinens, ich stehe auf der Seite der zivilen Menschen. Aber wo gibt es einen Raum, wo ich das äußern kann? Und das, glaube ich, ist tatsächlich der Raum, das ist tatsächlich der Raum des Theaters. Und ich bin durchaus bereit, da dann immer zu sagen, nein, das hat diesen negativen Ausfluss, wenn du diesen Meinungen, diese Bühne gibst, dann gibt es vielleicht Leute, die das dann glauben und was auch immer. Aber die müssen wir uns aufsetzen.
Aber es ist interessant, dass Sie von dieser Offenheit sprechen, weil es gibt ja auch Menschen, die Ihnen vorwerfen, dass Sie zu sehr eine Meinung bilden wollen, zu sehr Dinge konkret machen und eben wenig offen lassen wollen und sozusagen ein bisschen Ihnen den Vorwurf machen, hier moralisch doch Position zu beziehen.
Ja, das stimmt. Das bedauere ich auch ein bisschen, muss ich es wirklich zugeben. Ich habe immer gedacht, das ist irgendwie die Gesellschaft von Camus und Sartre, wo man hätte sagen müssen, aber die Menschenrechte, wir müssen uns doch an die Menschenrechte halten, wir müssen uns doch an die Wahrheit halten, wir müssen doch sagen, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, dass die Verfassung nicht einfach ausgeschaltet werden kann, dass die Demokratie ein Wert ist, den wir bewahren wollen. Und das sind Dinge, die wir heute, man kann sich für seine Zeit nicht entscheiden, nach vielleicht 50 Jahren des Safe Space in einer gewissen Hinsicht, zumindest in Europa, wieder an einem Punkt sind, wo das in vielen Ländern nicht mehr so ist und auch bei uns es große Parteien gibt oder große Teile der Bevölkerung, die sagen, wir wollen diese Gesellschaft nicht mehr, wir wollen dieses System nicht mehr, wir wollen wirklich zurück oder vorwärts oder was auch immer zu was anderem, was nicht mehr demokratisch ist. Und dann finde ich mich plötzlich in der Position, vielleicht auch als Veranstalter eines Festivals, das diesen Meinungsraum ja offen halten muss und dass die Demokratie ein Stück weit verteidigen muss, weil wir dafür ja auch bezahlt werden, irgendwie sagen, ja, aber lasst uns doch gucken, was sind diese Werte dann wert? Was ist es uns denn wert, dass wir unsere Meinung frei äußern können? Müssen wir eben anderen Meinungen auch zuhören? Und auf der anderen Seite aber auch sagen, das ist eine rote Linie, auf der wollen wir bestehen. Wir sagen jetzt einfach, Demokratie ist super, die Verfassung ist super, auch wenn sie Schwächen hat, aber das ist unsere rote Linie. Und das sind Entscheidungen, die heute wieder wichtiger sind. Ich glaube, vor 40 Jahren hätte sich niemand vorgestellt, also ich kann mich erinnern an meine russischen Freunde, die haben gesagt, sie haben Putin nicht kommen sehen und sie haben den totalitären Staat nicht kommen sehen, weil sie es nicht für möglich hielten, dass nach dem Stalinismus, nach 1990, überhaupt irgendjemand jemals wieder dahin zurück will. Da haben sie sich aber getäuscht. Und ich glaube, das ist der Raum, wo man sagt, okay, lasst uns die Dinge auf den Tisch legen und lasst uns manchmal auch sagen, das ist vielleicht ein Punkt, wo wir uns auch total streiten müssen und wo wir auch mit Widerständen oder Widersprüchen konfrontiert sind, die für mich unauflösbar und total, total schmerzhaft sein können.
Ich würde gerne nochmal auf diesen Bezug zur Wirklichkeit, der jetzt auch schon mal, da schon oft jetzt vorkam, zu sprechen kommen. Sie sagen ja auch, Theater soll etwas verändern in der Wirklichkeit, wirklich Realitäten umwälzen und soll eingreifen. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist da die Idee dahinter? Was soll da passieren mit Theater, durch Theater?
Es gibt da vermutlich verschiedene Ebenen. Also ich habe zum Beispiel einen Jesus-Film gemacht, der heißt Das neue Evangelium. Und da haben wir einfach am Anfang gesagt, weil der spielt in Süditalien, der spielt in einem Bereich, wo die Mafia an der Macht ist und ganz viele Sklavenarbeiter leben da, fast eine Million Menschen ohne Papiere, ganz viele afrikanische Einwanderinnen aus Osteuropa. Und wir haben gesagt, jeder, der in diesem Film mitmacht, kriegt Papiere. Jeder, der in diesem Film mitmacht, kriegt einen Job und dadurch Papiere und kriegt dadurch eine Aufenthaltsbewilligung. Also wir holen die aus dieser Illegalität raus, die im Endeffekt dazu führt, dass sie Verfügungsmasse sind und im tatsächlich wie Sklaven behandelt werden. Menschen ohne Namen, ohne Existenz. Das ändern wir. Und da sind wir bis anhin durch eine Aktion, die unser Hauptdarsteller Yvon Sagnier, also ein Aktivist, der quasi, indem er Tomaten produziert, zusammen mit Kleinbauern, diesen Menschen eine Arbeit gibt und sie dadurch legalisiert. Sind wir bis zu der Legalisierung von 2000 Menschen gekommen. 150 Supermärkte verkaufen das, ganz viele in Österreich übrigens auch.
Ist das die Aufgabe von Kunst oder ist das Aktionismus oder gibt es da keine Grenze mehr?
Das ist eine Sache, aber das ist ein bisschen auch, hängt das damit zusammen, dass ich älter werde und dann immer denke, ich will ja schon auch etwas machen, was in meiner Abwesenheit auch passiert. Ein anderes Beispiel, wir haben Orest in Mosul gemacht, in der Hauptstadt, in der ehemaligen Hauptstadt des Islamischen Staats. Nach der Befreiung haben wir ein Stück gemacht, dann haben wir plötzlich gemerkt, ja, aber die Leute, die in Mosul wohnen, die kriegen nicht mal ein Visum, um quasi mit uns zu touren, die waren nur auf Video zu sehen. Dann haben wir die UNESCO gefragt, die ein Projekt gemacht haben, also die kulturelle Abteilung der UNO, ob die uns Geld geben, dass wir da eine Filmschule gründen können, damit die Leute, die mitgemacht haben, Filme machen, die dann distribuiert werden. Und die sind quasi zu Regisseurinnen und Regisseuren selber geworden. Auch wieder eine kleine Sache, ich spreche da von 25 Menschen pro Jahrgang, also das ist nicht viel. Aber das so kleine Dinge passieren. Auf der anderen Seite glaube ich, was Theater macht, zumindest meines, ich werde ja ständig missverstanden, so habe ich den Eindruck, aber absichtlich. Also ich mache quasi ganz oft, machen wir Stücke, wo man sagen muss, was ist denn jetzt deine Aussage, wenn du all diese Rechtsradikalen einlädst? Was ist deine Aussage, wenn du Israel kritisierst für seine Militärpolitik? Was ist deine, also die israelische Regierung, was ist deine Aussage, wenn du die Demokratie verteidigst, aber natürlich auch kritisierst in ganz vielen Punkten?
Ich würde gerne ein paar von diesen, wie Sie sagen, Missverständnissen oder Kritikpunkten ansprechen. Etwas, was immer wieder auftaucht, ist, wir haben schon gesagt, Sie arbeiten mit realer Gewalt, mit realen, auch politisch sehr schmerzvollen Situationen, mit Menschen, denen wirklich auch Leid geschieht. Und da wird Ihnen vorgeworfen, dass Sie Gewalt ästhetisieren und quasi Kapital schlagen aus dem Leid anderer.
Ich glaube, diese Gefahr ist bei Darstellung von wahren Tatsachen immer der Fall. Ich glaube, meine Entscheidung oder meine Methode, könnte man sagen, dass ich diese Dinge immer mit den Betroffenen selber, denen das widerfahren ist, die aus ihrem Leben zusammen mache und ihre Grenzen, ihre Absichten, ihre Wünsche, ihre Ziele im Zentrum des Arbeitsprozesses stehen. Was ich ganz schwierig fände, wenn ich journalistisch einfach irgendwo hingehen würde, Dinge filmen, das dann mitnehmen und zurückgehen. Aber ich bin ja quasi fast schon Juniorpartner. Zum Beispiel Antigone im Amazonas, ein Stück über ein grässliches Massaker an dieser Landlosenbewegung, die ich zusammen mit dieser Landlosenbewegung und den Überlebenden dieses Massakers inszeniert und gemacht habe. Da bin ich gewissermaßen Juniorpartner. Ich habe Fähigkeiten, ich bin Regisseur, ich weiß ein bisschen, wie man eine Geschichte erzählt, wie man das vielleicht montiert und so. Aber die Geschichten, die sind nicht meine, die kann ich mir auch nicht aneignen. Das ist etwas, was diesen Menschen gehört und die touren dann auch mit und die haben auch die Kontrolle darüber. Und da ist es ganz oft so, dass sie sagen, ich will nicht, dass diese Geschichte erzählt wird, sondern vielmehr diese. Lass es sie uns so erzählen, weil deshalb und deshalb und deshalb. Und dem folge ich natürlich. Also ihre Grenzen sind in dem Sinne meine Grenzen. Was aber natürlich stimmt, dass das Publikum, für das kann das oft ziemlich hart sein. Für das kann das oft ziemlich overwhelming sein, das zu sehen.
Gibt es also für Sie Grenzen des Darstellbaren, wo Sie sagen, das würde ich aber nicht auf die Bühne bringen? Also im Sinne von, um eine Grenze oder eine Balance zu haben zwischen Zeugenschaft und doch vielleicht irgendwie einer Form von emotionalen zur Schaustellung Ausbeutung?
Also meine Grenzen sind die Grenzen der Darstellerinnen und Darsteller selber. Also im Grunde ist es immer so, dass Sie mir sagen, was Sie denken, dass sinnvollerweise getan, nicht getan wird. Manchmal setze ich dem aber trotzdem Grenzen. Es ist nie vorgekommen, dass ich weitergehen wollte, als die Menschen auf der Bühne gehen wollten, sondern ganz eigentlich fast immer umgekehrt, dass ich sage, das würde ich nicht machen, das kann man einmal machen, das kann man zweimal machen, aber wir werden es 50 oder 100 oder 150 Mal spielen. Also würde ich sagen, lass uns da eine indirekte Weise finden. Oder wenn ich beispielsweise mit Kindern arbeite, dann haben wir Pädagoginnen, dann haben wir natürlich die Familien und so weiter. Und da suchen wir auch einen Weg. Kinder wollen ja immer alles machen, das muss ganz verrückt sein, aber da schränken wir das auch ein bisschen ein oder übernehmen so ein bisschen eine Dramaturgie der Sorge und der Sorgfalt, weil es sonst, glaube ich, einfach nicht gut ist. Also das sehe ich auch bei mir selber. Ich habe ja auch ein Team. Und wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Dinge schreibe oder irgendwie Sachen mache, dann kommt immer ein Team zu mir und sagt, Milo, ist das wirklich gut, wenn wir das machen? Weil es könnte dir dann und das, eben dies und dieses Missverständnis könnte es geben, das könnten die Konsequenzen sein. Und ich bin total froh, dass ich quasi gestoppt werde von Leuten, die sagen, dass lass es uns nochmal durchdenken.
Sie haben vorher schon angesprochen, dass Menschen sich in diesen Produktionen auch mit einem Unbehagen auseinandersetzen müssen, mit einem eigenen, oder dass das passieren kann, dass solche Dinge Emotionen auslösen, die jetzt nicht nur positiv sind. Was sozusagen, wie Menschen das dann formulieren, ist oft, dass sie sich vielleicht irgendwie moralisch ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen durch etwas, was irgendwie in der Welt passiert. Ist dieses Unbehagen, ist das ein sozusagen ein Nebenprodukt oder ist das ein bewusster Teil dieser Methode, Dinge zu thematisieren?
Ich glaube, es ist ein bewusster Teil. Die griechische Tragödie, um nochmal darauf zurückzukommen, wird erfunden, um den Menschen zu zeigen, du musst dich entscheiden angesichts der Welt, aber jede Entscheidung, die du machst, trägt ganz viel Falsches in sich. Also wenn Kreon in der berühmten Tragödie Antigone sagt, wir können den Staatsfeind nicht begraben, dann kriegt er Probleme mit den Leuten, die sagen, aber du kannst die Leiche nicht begraben, weil dann geht ihre Seele nicht ins Jenseits, das geht nicht. Würde ihn aber begraben, dann wäre er ein Verlierer und dann bricht der Bürgerkrieg aus. Also es gibt keine richtige Entscheidung. Ich glaube, dieses moralische Dilemma vor Augen zu führen, also zum Beispiel sich im Prozess gegen Deutschland irgendwie das anzusehen und zu sagen, irgendwie gewisse Punkte, die sagen, die sogenannten Rechten, die sind faktisch einfach richtig, da würde ich zustimmen. Aber irgendwie will ich trotzdem gern festhalten an der Gesellschaft, dass, wie soll ich sagen, multikulturelle Gesellschaft ist toll und da können wir einen Weg finden. Also dass man da wirklich merkt, es ist nicht so leicht. Ne? Und das ist eine Drucksituation, die tatsächlich im Theater entsteht.
Wenn ich mir jetzt anschaue, wer die Menschen sind, die sich diesem Prozess ausliefern oder die sich damit auseinandersetzen und welche die sind, die Kritik äußern, wahrscheinlich sind das zwei Gruppen und die hineingehen, sind vielleicht eh schon davor offen und bereit, sich damit auseinanderzusetzen. Und die nicht hineingehen, sind ja oft auch die Kritik üben. Ist jetzt eine Einschätzung von mir, weiß ich nicht, ob das zu 100% stimmt. Ist das nicht dann ein bisschen ein Predigen vor den Bekehrten? Hat das dann überhaupt Sinn, wenn man die eh schon dagegen sind, noch mehr verschreckt und die eh schon offen sind, noch ein bisschen mehr öffnet?
Das Lustige am Prozess gegen Deutschland war, dass 90% der Zustimmung kam von rechts und konservativer Seite, eigentlich die komplette Ablehnung kam von links. Also aus meiner Bubble, sage ich mal, weil die das nicht okay fanden, weil die gesagt haben, die Bühne muss ein Ort sein, wo solche Meinungen nicht vorkommen. Ich kann das sogar verstehen, dass wenn man in einer Gesellschaft lebt, wo das immer stärker wird, ja, ich sage mal die antidemokratische Bewegung, dass man das dann auf der Bühne nicht hören will, dass man da ohnehin mal unter sich sein will. Und das, was sie am Anfang gesagt haben, man will sich ja auch weltanschaulich ein bisschen entspannen und will diese Dinge da nicht hören, wenn sie nicht aus Shakespeares Zeiten sind oder aus griechischer Zeit. Da dürfen alle misogyn und rassistisch und was auch immer sein. Aber heute bitte keine neuen Produkte, die unsere Welt zeigen. Das kann ich verstehen, aber ich glaube, es gibt diese ganz schönen Moment, da wir in Wien sind. Christoph Schlingensief, deutscher Aktionskünstler, hat im Jahr 2000 eine Produktion gemacht, wo er einen Container aufgestellt hat in der Stadt. Da hat er Ausländer raus drüber gehängt, um quasi zu zeigen, was in seinen Augen die FPÖ als Politik macht. Und dann, interessant, sind linke Aktivisten und Aktivistinnen gekommen und haben das runtergerissen, weil sie den Spruch scheiße fanden. Und er hat gesagt, vielen Dank für diese Aktion, ich hänge es aber wieder auf, weil die linke Demonstrationsgesellschaft, der darf nicht das letzte Bild gehören, weil die Wirklichkeit ist so, wie ich sie zeige. Zumindest bin ich der Überzeugung, dass wir sie uns so ansehen müssen. Das ist das, was der Künstler machen muss. Er muss es wieder aufhängen, auch wenn er nicht dieser Meinung ist.
Aber steckt in diesen sehr aktionistischen Produktionen nicht auch eine Form von Selbstgerechtigkeit?
Inwiefern?
Dass man sozusagen sagt, also manche Produktionen, die sozusagen einen politischen Anspruch mit sich tragen, haben so ein bisschen eine Moralmonstranz, die sie vor sich hertragen, im Sinne von, wir wissen es besser. Sozusagen. Es hat manchmal auch eine gewisse Überheblichkeit, jetzt nicht alle arbeiten, aber manche.
Ja, diese Gefahr gibt es vermutlich. Ich glaube, was wichtig ist, also da komme ich nochmal ein bisschen zum Unterschied zwischen Antagonismen, widersprüchlichen Meinungen, Komplexität, die man aushalten muss und gleichzeitig roten Linien des Umgangs miteinander und vielleicht auch einfach eben nochmal der Verfassung und wie wir miteinander leben wollen, die man ein Stück weit verteidigen muss. Und was ich ziemlich interessant finde, ist, dass wenn man zum Beispiel heutzutage an die Menschenrechte erinnert oder auch ans Völkerrecht, dass man dann als moralisch überheblich und als Halbirrer bezeichnet wird, der irgendwie komplett realitätsfremd einfordert, dass man nicht einfach irgendwo irgendwelche Leute bombardieren und angreifen darf, ohne dass es wirklich einen nachweislichen Grund gibt und man nicht einfach irgendwelche Fake News bringen kann und dann mal loslegen. dann geht man als Realitätsfern und Moralapostel und so weiter. Und ich glaube, darauf müssen wir beharren, auch wenn wir vielleicht ein bisschen, auch wenn das manchmal ein bisschen seltsam wirkt. Also was ja Schlingensief 2000 sagen wollte, ist, wir haben hier eine Partei an der Macht, also das war seine Meinung, seine Aussage, die mit antidemokratischen, rassistischen und so weiter Aussagen in diesem Land eine Mehrheit erhalten hat. Lasst uns das reflektieren. Das ist wirklich problematisch, weil Österreich ist nun mal ein Einwanderungsland. Es gibt eine andere extrem lustige Szene, wo er dann irgendjemand, der vor seinem Container demonstriert, fragt, das ist in diesem Dokumentarfilm von Paul Poet, ist denn eigentlich dein Name? Und der nennt dann irgendeinen ungarisch, ich kann das nicht mal einordnen, ex-jugoslawischen, irgendeinen Itsch-Namen. Und das ist natürlich sehr lustig, weil hier natürlich alles Einwanderer und Einwandererinnen sind. Und er dann sagt, ja gut, aber worüber reden wir dann eigentlich? Also was ist in unserem Kopf und was ist draußen? Und vielleicht stimmt das ja nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Ort, und man kann es vielleicht eher eine Diskursmoral nennen, lasst uns mal die Wirklichkeit anschauen, wie sie ist, und lasst uns vielleicht einander auch zuhören. Ich habe heute, ich weiß nicht mehr genau warum, ich war heute irgendwie, habe ich was recherchiert zu Erich Fried, ich weiß es auch nicht mehr genau warum, ein Dichter aus Wien ursprünglich, der dann vor den Nazis fliehen musste und so weiter, und ich glaube auch nie wieder nach Österreich zurückgezogen ist, aber sehr berühmt wurde für seine Gedichte.
Seine Liebesgedichte.
Seine Liebesgedichte zum Beispiel. Und da gab es so einen rechtsradikalen Politiker, ich habe seinen Namen vergessen, der war dann irgendwann im Gefängnis, weil er den Holocaust geleugnet hat und was auch immer. Und Erich Fried ist zu ihm gegangen, weil er verstehen wollte, was dieser Typ denkt. Und weil er den etwas irren Wahn hatte, also ein Dichter, ein Künstler, ihn vielleicht zu überzeugen, als Überlebender des Holocaust gewissermaßen, dass das alles extrem idiotische und einfach auch nicht hilfreiche und sogar böse Ideen sind. Und das hat alles nicht funktioniert. Also er hat ihn nicht überzeugt, er hat auch nicht verstanden, warum er das sagt, was er sagt und so weiter. Also das war komplett gescheitert. Aber ich meine, dieses Scheitern muss man, glaube ich, in Kauf nehmen.
Muss man provozieren, um Dinge irgendwie voranzubringen oder um quasi mit politischem Theater Dinge zu bewegen?
Ganz oft, und dafür steht ja ganz viele, also dafür steht eigentlich fast schon die österreichische Kunst. Also von Thomas Bernhard über Elfriede Jelinek bis zum Aktionismus, wo man gefragt hat, woher kommt eigentlich diese krankhafte Provokationssucht, die ja oft fast schon in Selbsthass umschlägt. Also warum will man eigentlich alles mal vorerst von der schlechtesten Seite zeigen, um dann einen Umschlag herbeizuführen? Und das, glaube ich, ist irgendwie eine interessante Frage. Ich habe mich, als ich einen Jesusfilm gemacht habe, wurde mir bewusst, dass das am meisten dargestellte Bild der kompletten abendländischen Kultur ein unglaublich brutal gefolterter Mensch, der ans Kreuz geschlagen, also die übelste Todesstrafe, die es je gab, ein Bild, das man, würde man es nicht religiös verbrämen, einfach sagen müsste, das kannst du einfach in der Öffentlichkeit nicht aufhängen. Das ist zu psycho, das ist total traumatisierend, ich will hier mal einen Safe Space, bitte hängt das ab. Warum haben wir das über 2000 Jahre gemacht? Warum machen wir das immer noch? Mit was konfrontieren wir? Ist es unsere Sterblichkeit? Ist es unser Wunsch, dass die Welt besser wird? Schaut, ich sage mal, die christliche Religion und jede Glaubensrichtung hat ihre Art, diesem Grässlichen, sage ich mal, der Realität vielleicht ein Stück weit ins Auge zu sehen und zu sagen, eine andere Welt muss doch möglich sein.
Ich würde gerne, Sie haben jetzt auch Institutionen und ein bisschen das Österreichische angesprochen. Sie haben auch immer wieder sich sehr stark gegen Institutionen gestellt oder sie kritisiert. Sie sind jetzt mit den Wiener Festwochen in einer Position, wo sie selbst Teil des Systems ist. Wie geht sich das aus, gleichzeitig Störfaktor und Teil des Systems zu sein?
Ja, es ist oft ein sehr seltsamer Widerspruch, tatsächlich. Also ich glaube, der Vorteil ist vielleicht der Moment, in dem ich begonnen habe, institutionell zu arbeiten. Das war eine Entscheidung. Ich habe in Belgien zuerst ein Theater geleitet und jetzt hier die Wiener Festwochen. Und ich war mir am Anfang nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich habe das einfach mal gemacht und habe ich plötzlich gemerkt, diese Möglichkeit, quasi fortdauernd mit einer Menge von Menschen, mit einer strukturellen Grundfinanzierung an etwas zu arbeiten, wie Kunst produziert wird, wie, was für einen Umgang man zuerst beim Stadttheater, jetzt beim Festival mit einer Stadt haben will, wie das genau aussehen soll, ist ein Kunstwerk an sich. Also mich hat das dann immer mehr interessiert und da habe ich meinen Zugang gefunden, quasi als Regisseur, wo ich gesagt habe, ein Festival kann ja quasi ein utopisches Vorbild sein, wie ein Festival funktionieren sollte. Und da gehört Provokation dazu, da gehört Versöhnung dazu, da gehört ganz viel dazu. Da gehört aber auch eine permanente Selbstkritik der Institution dazu. Also wir haben den Rat der Republik und das ist wirklich Pain in the Ass. Weil seit wir den haben, ich hatte gerade wieder vorgestern eine 3-stündige Sitzung, das sind unglaublich kluge Menschen, die einfach ständig sagen, ja, aber hier die Förderung, aber da, wie wird denn das Geld eigentlich verteilt und hier ist das wirklich nachhaltig, was ihr macht und so. Wir haben Arbeitsgruppen, wir arbeiten daran, wir versuchen wirklich Dinge total zu verändern und wir nehmen uns wahnsinnig viel Zeit. Wir haben ein komplettes kleines Department, das sich nur darum kümmert, das ist auch wahnsinnig teuer alles, aber ich glaube, es ist notwendig. Wir müssen das selber machen. Wir müssen quasi zukunftsfähig werden. Also das sagen ja alle, also alle Bereiche der Gesellschaft, aber auch die Kulturinstitutionen. Und da komme ich zu einem extrem lustigen Widerspruch, dass eigentlich die Kulturinstitutionen, wir haben das ja jetzt in Salzburg wieder gesehen, man sieht das ja ganz oft, MeToo wurde ja im Grunde durch die Kulturinstitutionen ausgelöst, dass die Institutionen, die am meisten diesen Anspruch haben, dass so eine Art von utopisch-demokratischer Gerechtigkeit herrschen soll in der Welt, oft am hierarchischsten und am, wie soll ich sagen, am stresserfülltesten und am übergriffigsten agieren. Und das hat ganz viele Gründe, der Druck, die niedrige Finanzierung, die Leute in den Wahnsinn treibt und in Burnout und so weiter. Aber wie kann man das vielleicht verändern? Das ist schon eine Frage, die mich beschäftigt. Es kann aber auch der Tag kommen, wo ich irgendwann merke, das habe ich in Belgien gemerkt, deshalb bin ich dann, oder habe ich diese Chance genutzt, nach Wien zu kommen, weil ich da gemerkt habe, was ich in diesem Stadttheater tun kann, hatte ich getan und jetzt müssen andere kommen, die nochmal an anderen Punkten kluge Sachen machen können, aber meine Weisheit ist am Ende.
Haben Sie bei den Festwochen schon alles getan?
Die Festwochen sind vielleicht aber auch Wien und Österreich, aber die Festwochen sind ein etwas komplexer Apparat als dieses doch kleine Stadttheater, das ich in Belgien gemacht habe. Ich meine, die Festwochen sind das größte Crossover-Festival des Planeten oder zumindest Europas, aber das andere Kontinente haben diese Art Festivals in der Art oder diese Tradition nicht oder anders. Und da habe ich oft das Gefühl, ich bin noch nicht mal am Anfang. Bei anderen Punkten habe ich schon das Gefühl, da haben wir einiges bewegt. Aber es geht ja auch darum, dass man nicht das Gefühl hat, wenn man sich umdreht, dann ändert sich alles wieder rückwärts und es ist wieder vor. Und ich glaube, es ist, also für mich, ich habe noch keinen Tag das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie so quasi meine Hände waschen kann und verschwinden. Es würde mir eher skurril vorkommen.
Ich habe noch zum Abschluss eine Blitzrunde, wo Sie gerne auch nur mit einem Wort antworten können. Ja. Auch durchaus gewünscht, kurz zu antworten. Welches Kunstwerk hat Sie zuletzt, oder kann auch ein Roman, ein Buch sein, hat Sie zuletzt beeindruckt, erschüttert?
Also sehr erschüttert hat mich tatsächlich Hamlet, dass er davon handelt, warum Hamlet geschrieben wird.
Was ist stärker, die Realität oder die Fiktion?
Ich hoffe, die Fiktion.
Überrascht mich. Ich hätte gesagt, Sie sagen die Realität im Theater, hätte ich jetzt mir gedacht. Aber gut. Haben Sie überlegt, in die Politik zu gehen? Das würde so naheliegen. Oder eine NGO zu gründen, aber sich wirklich realpolitisch zu engagieren?
Also ich verflechte mich die ganze Zeit mit der NGO, so mit Anwältinnen und mit politischen Akteuren. Das sind aber Profis ihres Gebiets. Ich bin froh, wenn wir zusammenarbeiten können. Ich bin Künstler und das bleibt so. Ich wäre ein schlechter Politiker, sonst würde ich das machen.
Ist Milo Rau heute radikaler oder vorsichtiger als früher?
Man muss aufpassen, dass man nicht immer nur radikaler wird. Also da findet ja eine Desensibilisierung statt und man will immer noch eins draufsetzen. Und im Grunde muss man da eher gucken, dass das nicht so in einem krassen Altersradikalismus-Ding dann endet. Also man hat das ja oft gesehen. Also Zitat Hermann Nitsch. Also die Leute sind ja immer extremer geworden, auch Marina Abramovic und so weiter. Und
ist das eine Selbstkritik oder ist das nur eine Angst?
Das ist eine Beobachtung, die ich dann oft in den ratlosen Mienen meines Teams sehe, wenn ich einen Vorschlag mache und sie sagen, nee, das machen wir mal nicht. Und dann denkst du, ja, sie haben eigentlich recht. Also dann überlege ich mal kurz und bin kurz ein bisschen bedrückt, aber dann denkst du, sie haben eigentlich recht.
Was bringt sie zum Lachen?
Absurditäten. Also wirklich, also zum Beispiel letzthin wollte ich einen Lipizzaner casten für ein Stück, das ich mache, das beste Stück aller Zeiten. Und mein Lieblingswort ist Fantastico und das nutze ich eigentlich die ganze Zeit und der hieß dann wirklich Fantastico. Und dachte ich so, was ist denn das für ein Match? Und da muss ich auch ein bisschen lachen.
Der Lipizzaner hieß Fantastico.
Ja.
Ich danke Ihnen vielmals, Milo Rau, für dieses Gespräch, für diese Auseinandersetzung, auch mit Ihrer Arbeit, mit der kritischen. Das war der Kulturkompass. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind und bis dahin bleiben Sie neugierig.
Der Kulturkompass. was wirklich los ist in der Kulturnation. Alle 14 Tage eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.